SR Kultur. Religion und Welt Spezial.
Mit Matthias Alexander Schmidt. Ich grüße Sie herzlich an diesem Karsamstag. Christlich gesprochen ist heute ja der Tag der Grabesruhe Jesu, also so eine Art Übergang zwischen Leid und Auferstehung. Und Leid gehört zum Leben. Jeder Mensch macht diese Erfahrung. Es wirft Fragen auf, erschüttert Sicherheiten, fordert heraus. Verschiedene Religionen und Kulturen haben ihre eigenen Antworten darauf. Im Buddhismus geht es um Vergänglichkeit, im Hinduismus um eine Prüfung, im Islam spielt das geduldige Ertragen eine Rolle und im Christentum kann Leid eine tiefere Bedeutung haben. Corinna Mühlstedt hat mit Menschen aus unterschiedlichen Traditionen darüber gesprochen, wie sie mit Leid umgehen. Sie berichten von ihren Erfahrungen, von schwierigen Momenten und davon, was ihnen geholfen hat. In Religion und Welt Spezial hören Sie das Geheimnis des Leids. Anfragen an die Weltreligion.
Wer schon in dieser Welt das Versiegen des Leidens erfährt, wer nirgends mehr anhaftet, weder an der Vergangenheit noch an der Zukunft hängt und selbst nicht an der Gegenwart, wer frei ist, den nenne ich einen Heiligen.
Worte aus den Lehrreden Buddhas. Das Leid, das Menschen erleben, ist oft eine Herausforderung an ihr Selbstverständnis. Es kann ihr Weltbild erschüttern. Die Frage nach dem Warum wird oft zu einem Schrei, der unbeantwortet zu verhallen scheint. Auch die Weltreligionen geben keine letzte Antwort. Doch sie lassen etwas von dem Geheimnis ahnen, das im Leid verborgen ist, von einem Licht, dessen Strahl ins Dunkel fällt. Sri Lanka. Die grüne Insel im Indischen Ozean fasziniert durch ihre Natur. Leuchtend grüne Reisfelder, lichte Palmenhaine und exotische Blüten. Doch 2004 wurde die Südküste der Insel von den verheerenden Flutwellen des Tsunami überrascht. Die Einwohner, die sich zu 80% zum Theravada-Buddhismus bekennen, waren traumatisiert, hatten doch unzählige durch die Katastrophe ihre Angehörigen oder ihr Zuhause verloren. In ihrem unermesslichen Leid suchten viele Rat in den buddhistischen Klöstern des Landes, so etwa im Tripitaka-Waldkloster. Die Mönche teilten mit den Hilfesuchenden ihren wenigen Besitz, Reis und Früchte, versuchten aber zugleich spirituell zu helfen, erinnert sich Abt Anuruddha.
Viele haben durch den Tsunami erkannt, was die Vergänglichkeit allen Lebens, von der Buddha spricht, für sie selbst bedeutet. Wir haben den Menschen auch erklärt, dass der Tsunami kein Einzelfall war. Katastrophen sind leider normal. Die Welt besteht aus Elementen, die sich ständig verändern und auch wieder auflösen. Was wir heute sehen, ist nicht das Letzte, sondern nur das Vorletzte. Nach dem Tsunami hat diese Einsicht vielen geholfen.
Ziel aller Übungen, die man in buddhistischen Klöstern praktiziert, sei eine positive Lebenseinstellung zu entwickeln, erklärt Anuruddha. Schmerzliche Erfahrungen versuche man dabei als Impulse zu verstehen, die den Blick auf das Wesentliche lenken.
Vielen Menschen wurde nach dem Tsunami klar, dass sie ihre Lebenszeit nicht verschwenden, sondern jeden Moment nützen sollten. Nicht nur Materielles ist vergänglich, auch zwischenmenschliche Beziehungen enden irgendwann in dieser Welt. Eltern sterben, Kinder sterben. Diesen Teil der buddhistischen Lehre haben viele jetzt besser verstanden und erkannt. Ziel des Lebens ist, einen liebenden Geist zu entwickeln, der über einzelne Beziehungen hinausgeht und sich für die ganze Welt öffnet. Mit Sanftheit überwinde den Ärger. Mit Güte überwinde den Hass. Mit Großmut überwinde die Selbstsucht. Mit Wahrheit überwinde die Lüge.
Indien. Neben historischen Palästen und schmucken Kolonialbauten liegen riesige Slums. Menschen hungern, betteln, sterben auf der Straße. Angesichts dieses Leids rief der Hindu und indische Menschenrechtler Mahatma Gandhi zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Inder zum gewaltfreien Widerstand gegen die englische Kolonialmacht auf. Die Haltung, die den Widerstand prägte, nannte er Satyagraha. Zigtausende von Satyagraha-Anhängern ließen sich in Indien damals verhaften oder niederprügeln. Gegen Brutalität und Willkür setzte Gandhi nichts als das Recht der Wahrheit. Zunehmend war er überzeugt,
Faith itself cannot be proved, and since
Glaube lässt sich nicht beweisen, doch er setzt auf die moralische Kraft, die diese Welt lenkt, und damit auf ein höchstes ethisches Gesetz, das Gesetz der Wahrheit und der Liebe. Unser Glaube schenkt uns die Gabe der Unterscheidung und lässt uns alles zurückweisen, was der Wahrheit und der Liebe widerspricht.
Das geduldig ausgehaltene Leid, das Gandhi sich und seinen Anhängern zumutete, bekam damit eine ethische Dimension. Es wurde zum Ausdruck einer Realität, die Frieden und Gerechtigkeit fördert und die Beziehung zum Göttlichen vertieft. Gegen Ende seines Lebens konnte Gandhi angesichts des grenzenlosen Leids, das er gesehen und erlitten hatte, sogar sagen:
Ich habe Gott oft am tiefsten erfahren, wenn alles um mich herum dunkel war, während meiner Leiden im Gefängnis.
Gandhis Strategie hatte Erfolg. 1947 gaben die Briten den indischen Subkontinent frei. Irak, Syrien. 2016 stellte sich die Frage nach den Abgründen des Leids noch einmal neu, als im Orient die Terrormiliz IS erstarkte. Sie vertrieb, folterte oder ermordete tausende unschuldige Zivilisten. Zu den Opfern gehörten Gläubige religiöser Minderheiten wie Christen oder Jesiden, ebenso wie Muslime, die den kriminellen Überzeugungen des IS widersprachen, unter ihnen viele Schiiten. Der ehemalige Direktor des Islamischen Zentrums von England und schiitische Theologe Mohammed Shumali kannte etliche Familien, deren Angehörige Opfer der Extremisten wurden, persönlich. Als in Europa immer mehr Politiker einen bewaffneten Einsatz gegen den IS forderten, vertrat er eine andere Position.
Ich wünschte mir, dass man solche Extremisten nicht tötet, sondern ihnen hilft, sich zu bekehren. Wir sollten uns nicht in Versuchung führen lassen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Brutalität und Waffen, Kämpfen und Töten, all das bringt keinen Frieden, keine dauerhafte Lösung. Wir sollten das Leid erdulden und klug reagieren. Was wir heute brauchen, sind nicht Waffen, sondern Erziehung, Dialog und eine Verwandlung der Herzen.
Frankreich. Im Herbst 2022 sind Mohammed Shumali und eine internationale Gruppe schiitischer Theologen im Rahmen des monastischen interreligiösen Dialogs zu Gesprächen mit christlichen Ordensleuten eingeladen. Ort der Veranstaltung ist die Trappistenabtei Assay in Burgund. Das Thema der Tagung? Umgang mit Leid, religiöse Perspektiven. Aus muslimischer Sicht, betont Shumali bei dem Treffen, sei Leid nie von Gott gewollt, sondern häufig eine Folge des Missbrauchs menschlicher Freiheit.
Vom Koran lernen wir, dass Leiden zum Leben in der Welt gehört. Wir sollten es nicht provozieren und weder uns noch anderen zufügen. Aber wir sollten Leid auch nicht als Strafe Gottes sehen. Ganz im Gegenteil. Der Koran lehrt uns, dass Gott all jene vielfach belohnen wird, die unschuldig leiden und ihr Leid geduldig ertragen. Denn sie bleiben mit Gott verbunden. Und das ist im Leben das Wichtigste. Wir können unser Leid dann sogar als Impuls verstehen, um spirituell und menschlich zu reifen.
Menschen, die selbst leiden, seien häufig sensibler für das Leid anderer, überlegt Shumali. Ausschlaggebend sei dabei oft ihr Gottvertrauen.
Einige der großen Vorbilder, die wir Schiiten haben, sind Propheten und Heilige, die in ihrem Leben mehr als andere gelitten haben. Sie zeigen uns, welche Kraft Menschen von Gott her zuströmen kann. Es ist eine grenzenlose Kraft zu lieben.
Der Besuch von Heiligtümern, die an solche Gestalten erinnern, habe für Schiiten große Bedeutung, ergänzt die kanadische Dozentin Isra Safidi. Denn man glaube, dass Gott diesen vorbildlichen Persönlichkeiten gestatte, die Gnade und Liebe, die ihnen zuteil wurde, weiterzugeben. Ein eindrucksvolles Beispiel, so die schiitische Theologin, sei die Enkelin des Propheten Mohammed, Lady Zainab. Schiiten nennen sie Mutter allen Leids, da sie erleben musste, wie ihre ganze Familie verfolgt und größtenteils ermordet wurde. Dennoch, betont Isra, blieb Zainab zeitlebens eine charismatische Persönlichkeit, die anderen Halt gab.
Manche Atheisten behaupten heute, sie könnten aufgrund des Leids, das sie in der Welt sehen, nicht an Gott glauben. Lady Zainab hat trotz des immensen Leids, das sie erleben musste, nie ihren Glauben verloren. Ganz im Gegenteil. Ihre Religion gab ihr Hoffnung. Sie war stets überzeugt, dass Gott auch dann anwesend ist, wenn Schlimmes geschieht. Das Wissen um seine Allmacht und Allwissenheit war für sie ein großer Trost und half ihr, alle Schicksalsschläge zu ertragen.
Ein Zitat von Lady Zainab lautet:
Ich habe Gott, meinen Herrn, erfahren, als all meine eigenen Pläne ausgelöscht wurden.
Der Benediktiner Maximilian Musindai aus Kenia erzählt in Burgund von seinen persönlichen Erfahrungen, als er ein Jahr zuvor in Nairobi mit einer Covid-Infektion zusammenbrach. 5 Tage lag er bewusstlos auf der Intensivstation, bevor er wieder zu sich kam. Rückblickend, meint Pater Maximilian, habe er viel gelernt.
Als ich in Nairobi kollabierte, habe ich noch zuvor an meine Mitbrüder gedacht und an all die Freunde in dieser Dialoggruppe, Muslime und Christen. Ich bete oft für sie und ich war sicher, dass auch sie für mich beten. Ich wusste, ich bin nicht allein. Das gab mir Hoffnung. Und als ich wieder bei Bewusstsein war und das erste Mal mit einem Mitbruder telefonierte, sagte er mir wirklich: Maximilian, wir alle beten für dich.
Nie zuvor habe er so deutlich empfunden, wie sehr andere Menschen einen Kranken spirituell unterstützen können, so der Benediktiner. Diese Erfahrung empfinde er als Auftrag.
Jesus gab uns Zuversicht, dass Gott uns liebt, gleich wie schwach wir sind, dass er uns hilft im Leben wie im Tod. Ich denke heute, im Leid ist ein Geheimnis verborgen. Leid ist nur ein Übergang zu etwas Positivem, ungeheuer Schönem. Ja, wenn du durch eine Zeit schweren Leids gegangen und gut durchgekommen bist, fühlst du eine viel intensivere Freude am Leben als je zuvor. Diese Hoffnung sollten wir anderen weitergeben.
Das Geheimnis, das sich im Leid spiegelt, hat auch der belgische Benediktiner Benoît Standard erlebt. In Assay erzählt er von einer schweren Lähmung, die ihn als 16-Jährigen für lange Zeit ans Bett fesselte.
Eines Tages kam mir ein Satz aus dem Johannesevangelium in den Sinn, in dem Jesus verspricht, dass er uns am Kreuz zu sich hochziehen wird. Und plötzlich fühlte ich diese Anziehungskraft Jesu ganz deutlich. Ja, ich erkannte, dass, was auch immer in meinem Leben geschehen würde, ich dieses Gefühl nie mehr verlieren wollte. Das Gefühl der Anziehung, das von der Liebe Jesu inmitten seines eigenen Leids am Kreuz ausgeht.
Es gibt etliche Zeugnisse von Christen, die schildern, dass sie gerade in den schwersten Stunden ihres Lebens, in Krieg, Krankheit oder Verfolgung, Gottes Nähe intensiver fühlten als je zuvor. Genau dies habe Jesus auch seinen Nachfolgern verheißen, meint der Bibelwissenschaftler Standard.
In den Seligpreisungen verspricht Jesus sein Königreich, das durch die Armen und Leidenden in die Welt kommt. Paulus lädt die Christen dann ein, ihr eigenes Leid in Verbindung mit dem Leiden Jesu zu sehen. Und andere biblische Texte wie der Petrusbrief bauen das aus und sagen allen, die unter Gewalt und Unrecht leiden: Nehmt euer Leid an und beantwortet Unrecht nicht mit Unrecht, denn sonst tretet ihr in eine endlose Spirale des Unrechts und der Gewalt ein. Wenn ihr dagegen unschuldig leidet, bleibt der Geist Gottes auf euch. Wenn ich auch in diesem Leben nur Dunkelheit finde, ist mein Leid doch nicht so groß, dass ich nicht himmlisches Leben spürte. Leben, das die Liebe schenkt. Johannes vom Kreuz.
so